Willkommen zur philosophischen Matinee im Kepler-Salon. Es ist heute die zweite Matinee der monatlichen Reihe zum Thema, ich lese es am besten, wir haben kurz vorher eine Verwirrung gehabt, braucht die Ethik die Religion? Meine Gästin ist heute Anne Siegetz-Leitner, die derzeit im Sommersemester in Wien lehrt. Was ist genau der Titel der Vorlesungen?
Verschiedenes, also auf dem Gebiet der Ethik mit Schwerpunkt angewandte Ethik, aber auch die Ethik des Wiener Kreises.
Ethik des Wiener Kreises ist eher überraschend, aber ich
muss
ja noch vorgreifen. Zuerst, Sie werden es bemerkt haben, es gibt Kaffee auf Einladung der Freunde des Kepler-Salons und Bio-Brot, Mauracher-Brot, Bio Butter, alles Bio heute, wahrscheinlich sogar die Milch. Bioethik, wenn es gewünscht ist, dann später. Es liegt hinten das Gästebuch auf, das sage ich gleich vorweg. Wer sich eintragen möchte, ist herzlich willkommen. Es wird nach einem Vortrag meiner Gästin die Möglichkeit, die dringliche Möglichkeit eines Gesprächs geben. Ich sage es dann später nochmal, bitte ins Mikrofon sprechen. Wer etwas sagen möchte, es wird heute aufgezeichnet, wie immer, und ist dann später auf der Homepage nachzuhören, der Kepler-Salon. Ja, ein Satz zu mir, es ist heute meine Premiere als Gastgeberin im Kepler-Salon. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin freischaffende Künstlerin und Schriftstellerin mit einer leichten Philosophie-Vergangenheit. Ich habe im vorhergehenden Jahrtausend Philosophie studiert. Ja, ganz kurz noch zum Thema. Die meisten Religionen enthalten eine Ethik. Ist es jetzt so, dass die Ethik aber wirklich die Religion braucht? Es ist in säkulären Gesellschaften bestimmt eher die Tendenz, dies zu verneinen. Falls ja, wozu? Dazu wird heute unsere Gästin Frau Professor Anne Siegetz-Leitner, eine gebürtige Innviertlerin, sprechen. Sie haben in Salzburg, in Zürich und in Kalifornien studiert.
In Kalifornien gelehrt.
Gelehrt.
In Zürich und in Salzburg studiert.
Noch besser. Wie bereits erwähnt, derzeit in Wien. Ich entnehme Ihren verschiedenen Lebensläufen, dass Sie eine explizit angewandte bzw. praktische Philosophie betreiben mit Schwerpunkt Ethik. Auch Wissenschaftsphilosophie, da drängt sich jetzt natürlich der Fall Gutenberg auf.
Ja, das habe ich dann auch in der Lehrveranstaltung natürlich als ein Beispiel.
Das bietet sich dann alles für eine Diskussionsrunde später an. Also trifft es zu, wenn man sagt, Sie betreiben Philosophie nicht im klassischen Elfenbeintürmchen?
Ja, also der Bezug zu den Fragen, die wir haben, ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich denke, man geht immer von den praktischen Fragen aus, des Lebens, Lebenspraxis, und dann wendet man sich der Philosophie zu, um das eine oder andere eben zu reflektieren und sich dem zuzuwenden. Ich glaube, ich muss meinen Ohren abziehen. Entschuldigung.
Ohrinterferenzen.
Ja,
also genau. Ihre Schwerpunkte sind angewandte Ethik, wie bereits erwähnt, feministische Ethik, Metaethik. Metaethik, das ist dann quasi die Ethik der Ethik der Ethik?
Nein, die ist keine Ethik der Ethik, sondern wo man sich dann zum Beispiel sprachphilosophischen Fragen der Ethik zuwirft, wo es dann darum geht, so ein Begriff wie sollte, was heißt der allgemein unabhängig von bestimmten ethischen Systemen, die man hat. Dann auch die Frage einer deontischen Logik, gibt es da formale Systeme, wie man das behandeln kann, wie kann man überhaupt begründen, was heißt es, etwas zu begründen. So ganz allgemeine Fragen, die eben nicht spezielle ethische Theorien betreffen, sondern die man noch darüber hinaus stellt. Oft eben so Fragen ontologischer Natur, das heißt, ist das irgendwie ein Sein, das Gute, soll man sich das so vorstellen und so dieser allgemeinen Natur. Aber nicht wieder sozusagen eine Ethik der Ethik, sondern das ist keine normativ wertende Fragestellungen mehr, sondern in andere philosophische Disziplinen hinein. Oder die erkenntnistheoretischen Fragen. Kann man überhaupt sowas erkennen, dass etwas richtig oder falsch ist, moralisch? Mhm. Das nennt sich Metaethik.
Gut, Dann habe ich diese Wissenslücke auch noch gefunden. Soziale und politische Philosophie, Rechtsphilosophie. Dann, ich erwähne, bevor ich Sie dann bitte, Ihrerseits mit dem Vortrag zum Thema zu beginnen, die jüngste Publikation Logischer Empirismus, Werte und Moral, eine Neubewertung. Sie geben heraus die Reihe Angewandte Ethik.
Ja, also Mitherausgeberin im Alba Verlag.
Mhm. Und habilitieren sich derzeit?
Genau, ich bin am Abschluss meiner Habil. Das ist eine Habilschrift, die eben über den Wiener Kreis geht und die Moral und die Ethik im Wiener Kreis, die eben zeigen soll, dass so dieses übliche Bild des Wiener Kreises, dass die alle kein Interesse an Ethik hatten, nur gesagt haben, sozusagen, das kann man ohnehin nicht wissenschaftlich behandeln und deshalb interessiert uns das nicht, dass diese Sichtweise so nicht stimmt, sondern dass die sozusagen ganz zentrales ethisches, moralisches Verständnis hatten von ihrer Arbeit, die Arbeit auch eingebaut sahen, sozusagen in gesellschaftliche Reformbewegungen und auch inhaltlich Ethik behandelt haben, zum Beispiel eben Moritz Schlick, der Gründer des Wiener Kreises, auch Vorlesungen zur angewandten Ethik gehalten hat und das auch schon so genannt hat.
Ja. Danke, dann darf ich Sie jetzt gleich zur Sache bitten.
Ja, schönen guten Morgen, danke für die Einladung in diesem Salon. Ich habe einen sehr umfassenden, pauschalen Titel gewählt, weil ich mir gedacht habe, für einen öffentlichen Vortrag braucht auch ein Thema, wo man von verschiedener Seite kommen kann und sich eben darüber unterhalten und sich verständigen kann. Was ich geben werde, sozusagen in den einführenden Worten, ist eine Art Problemaufriss, der uns ermöglichen sollte, darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, ich sehe meine Aufgabe eben darin, sozusagen dieses Gespräch nachher zu erleichtern, weil der Sinn so einer Veranstaltung, wie ich das verstanden habe und auch gerne haben möchte, eben ist, sich über das Thema zu verständigen. Ja, Sie brauchen nachher nicht nur Anfragen an mich richten, sondern wir sollen allgemeine Diskussionen, ein Gespräch eingehen. Die eine oder andere Differenzierung wird sicherlich noch gehen, weil sozusagen braucht die Ethik, die Religion, ist natürlich sehr pauschal formuliert. Und ich werde das Ganze jetzt sicherlich auch nicht in dem Sinne erschöpfend behandeln, in meinen einzelnen Worten. Ja, Ivan Karamazow sagt in Dostojewskis Die Brüder Karamazow, und es wird auch Nietzsche zugeschrieben, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Stimmt das? Das ist meine Leitfrage. So eine Frage ist keine rein theoretische Frage. Soweit auch zum Einführenden sozusagen, dass ich meine Philosophie und was ich treibe als Philosophin immer im Zusammenhang sehe mit lebenspraktischen Fragen, weil sonst wären sie nicht relevant für uns und das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Und auch so eine Frage ist keine rein theoretische Frage in dem Sinne, dass sie eben nur jetzt Philosophen, Philosophinnen interessieren würde, die irgendwo in einem Vortragssaal stehen und Vorlesungen halten, sondern die Antwort auf diese Frage macht einen Unterschied in so manchen Auseinandersetzungen, die wir haben in unserer Gesellschaft und Debatten, die wir führen. Das eine ist, dass es persönliche Konsequenzen hat. Wenn ich sozusagen Ivan Karamazow folge und sage, ja, wenn Gott nicht existiert, dann gibt es keine Ethik und mir Ethik wichtig ist, dann habe ich einen guten Grund, auch religiös zu sein. Und wenn ich merke, ich war religiös und bekomme religiöse Zweifel, dann gerät sozusagen gleichzeitig meine Moral in Gefahr, wenn ich denke, dass ich eben ohne meine Religion und meine Gläubigkeit auch meine Ethik, Moral nicht mehr halten kann. Ja, das sind ganz persönliche Konsequenzen und Zusammenhänge. Und für Nicht-Religiöse, jemandem, der überzeugt ist, dass ohne Religion keine Moral, heißt es eben gleichzeitig, dass sie keinen Ankerpunkt oder auf keinen Ankerpunkt hoffen können, wenn sie eben nicht religiös sind. Ja, dass die schwirren dann sozusagen ein bisschen im Freien herum. Und sie hätten vielleicht einen indirekten Grund, moralisch zu sein, weil es eben vielleicht gesellschaftliche Ächtung gibt, man Angst haben muss, dass man ausgeschlossen wird, doch ständig getadelt wird. Also insofern können sie vielleicht, um mit Kant zu sprechen, dann schon pflichtgemäß handeln, aber eben nicht aus Pflicht. Aber das ist nicht die ganze Relevanz. Ja? Wenn wir nicht nur von uns selbst sozusagen erwarten, dass wir moralisch handeln und einen guten Grund haben dafür, sondern dass die anderen sich auch moralisch verhalten und ich eben davon ausgehe, dass mein Gott nicht existiert oder ohne Religion keine Moral, dann habe ich natürlich auch einen guten Grund dafür zu kämpfen, dass Menschen religiös sind. Dass die Religion in einer Gesellschaft einen ganz zentralen Wert erhält, wenn mir eben Moral wichtig ist. Ja? Und gesellschaftlich ist das natürlich schon brisant, wenn um den Stellenwert der Religion in einer Gesellschaft gerungen wird. Weil wenn ohne Religion keine Moral und eine Gesellschaft Moral haben will, Ethik haben will, dann kann eine Religion eben darauf hinweisen und sagt, wenn ihr unseren Stellenwert und unsere Wichtigkeit und unseren Einfluss beschneidet, dann wird euch auch die Ethik verloren gehen. Und das haben wir. Hörst du, in diesen ganzen Diskussionen um Ethikunterricht und Religionsunterricht in der Schule kommt das immer wieder. Dass die eine, also in welcher Form soll das stattfinden und welchen Einfluss soll dort die Religion noch haben, bis hin, dass sie manche sagen, wir brauchen dann einen Religionsunterricht und keinen Ethikunterricht, weil wir den Ethikunterricht ohne Religionsunterricht gar nicht seinen Sinn erfüllen lassen können. Ja? Das steht alles, das ist alles gesellschaftliche Debatte. Darüber unterhalten wir uns. Also es sind kein rein theoretischen. Konkret auf bestimmte Religionen bezogen ist es auch in Europa jetzt so, dass manche ja argumentieren, dass die westlichen Werte, wo sie davon ausgehen, Menschenrechte, Demokratie, darauf wollen wir nicht verzichten, das ist unser europäisches Selbstverständnis, oder zumindest wollen sie, dass es das ist, dass sie sagen, diese Werte sind nicht nur aus dem Christentum hervorgegangen, sondern sie brauchen das Christentum nach wie vor, damit sie nicht sinnlos werden und entleert. Ja? Das geht dann wirklich in eine europäische politische Diskussion. Da steht immer dahinter sozusagen, brauche ich die Religion für eine bestimmte Ethik oder brauche ich sogar eine bestimmte Religion für eine bestimmte Ethik? Es ist auch so, dass in manchen Gesellschaften Leuten, die dann sagen, sie sind Agnostik, nicht religiös oder auch Atheisten, mit Misstrauen begegnet wird. Ja? Und es gibt ein relativ neues Buch von einem Harvard-Professor, Walter Synod Armstrong, das heißt Morality Without God, Fragezeichen, der von einer Umfrage berichtet aus dem Jahr 2000, da wurde in den USA gefragt, so if your party nominated a generally well-qualified person for president, who happened to be, also wenn sozusagen jemand als Präsident, Präsidentin zur Wahl steht und diese Person wäre, und dann wurden verschiedene Möglichkeiten angeführt, Katholik, Protestant, Frau etc., sagen, would you vote for that person? Würden Sie diese Person wählen? Und da haben 95% gesagt, wenn das ein Katholik, eine Katholikin wäre, ja, käme in Frage, Präsident, Präsidentin, wobei für manche schon eingeschränkt nur der Katholik und nicht die Katholikin, weil nur 88% für eine Frau wählen würden, 55% für Homosexuelle, und nur 45% würden einen Atheisten, eine Atheistin wählen. Und dieser Armstrong kommt selbst aus einem sogenannten evangelikalen Kreisen, die ja in den USA viel mehr Einfluss haben. Und wo er eben sagt, man weiß, man darf in so mancher Community sozusagen nicht sagen, dass man nicht religiös ist, weil wenn ich Rechtsanwältin bin, dann habe ich keine Klienten mehr. Ja? Also grundsätzliches Misstrauen, weil eben sehr stark in diesen Kreisen auch davon ausgegangen wird, wer nicht religiös ist, kann auch kein ethisches Selbstverständnis haben. Ja, das ist ganz, ganz prägend. So. Braucht die Ethik die Religion? Die Antwort ist meistens selbstverständlich. Nur die einen sagen selbstverständlich ja, die anderen sagen selbstverständlich nein. Dürftig mal werden sie bereit, so ganz tendenziell durch Handbewegung zu sagen, wer sagt tendenziell, ja, die Ethik braucht die Religion.
Das ist die Gretchenfrage 2.0 jetzt.
Genau. Dürfen Sie bitten, die Hand zu heben? Ja. Okay, nein. Zweitens sagen. Ja, klar. Wer ist eher tendenziell der Meinung, nein, die Ethik braucht die Religion nicht? Okay, gut. Ja.
Sie können
nicht mehr reden. Nein, nein, nein.
Weil
nein,
die anderen
nein.
Gäste, die
nein, nein.
Sind uns dann gerade in der Kirche, drum ist das jetzt so verzerrt.
Sonntagvormittag, ja. 10.30 Uhr ist eine verzerrte Stichprobe.
Das Sample stimmt nicht.
Okay, der Grund kann natürlich jetzt sein, dass sie wirklich unterschiedlicher Meinung sind. Der Grund kann aber natürlich auch sein, dass sie unter Ethik und Religion ein bisschen was anderes verstehen. Drum nur ganz kurz, ich werde jetzt keine Begriffsdefinitionen geben. Wenn ich jetzt immer von Ethik spreche, haben Sie schon gesagt, ich sage mal Ethik, ich sage mal Moral. Hier, wenn ich von Ethik spreche, meine ich einfach das, was wir wirklich im Leben antreffen, in der Lebenspraxis. Ja? Wo wir damit befasst sind, dass wir sagen, das ist ein besseres Leben, ein gutes Leben, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Ich spreche jetzt nicht von einer wissenschaftlichen Ethik im Sinne der Philosophie. Ja? Wenn ich jetzt so von Ethik spreche. Wir könnten auch Moral sagen. Häufig wird auch unterschieden zwischen Ethik und Moral, dass man eben sagt, die Ethik ist die Wissenschaft davon und die Moral das, was so alltäglich angetroffen wird. Das ist in der Alltagssprache heute nicht mehr so. Ja, wenn Sie in der Zeitung lesen, ich habe ja schon von der Redaktion von Zeitungen gehört, wenn da Ethik steht, dann ist das gemeint, was man früher Moral genannt hat, im Großen und Ganzen. Ja, und nicht eben die Wissenschaft, die Ethik. Man will Moral, das Wort können viele nicht mehr verwenden, weil es so moralinsauer ist und eben sich schon alle Haare zu Berge stellen, wenn sie nur das Wort in den Mund nehmen müssten oder hören. Ja, und das ist schlecht. Ja, darum sagen wir Ethik. Hat sich eingebürgert, gab schon vor 100 Jahren eine Bestrebung, eine ethische Kulturbewegung, die eben damals schon gesagt haben, Moral und Sitte, das können wir irgendwie nicht mehr verwenden, das ist einfach so überkommen und dient unserem Anliegen eigentlich nicht. Also Sie können Moral oder Ethik sagen, aber ich meine, dass Sie eben, was wir in der Lebenspraxis antreffen. Religion ist genauso ein umstrittener Begriff, wir brauchen den jetzt auch nicht bis ins Letzte definieren, aber sozusagen es in der Religion geht es, oder in Religionen, im normalen, üblichen und häufigsten Verständnis, geht es immer so um eine Beziehung des Menschen zu einem Göttlichen. Also zum personalen Gott, nicht unbedingt, zumindest zu irgendetwas jenseitigen, Transzendenten. Ja? Wo das dann genau abzugrenzen ist, darüber streiten sich die Religionsphilosophen und Philosophinnen. Das müssen wir jetzt auch nicht so klären. Aber häufig in einem persönlichen Bezug von Meditation oder auch einen gemeinschaftlichen Bezug in Ritualen und Kulten. Ja, das ist nicht in allem, was sich als religiös versteht, immer zentral genug, aber es ist häufig vorhanden. Manche dehnen den Religionsbegriff so weit aus, dass die Verehrung einer Lady Di auch eine Religion ist, ja, oder Fußball eine Religion. So weit fasse ich den Begriff jetzt nicht. Ja, also ich rede schon von Religion in einem engeren Sinne, auch wenn vielleicht die Grenzen im einen oder anderen dann fließend sein werden. Aber so weit will ich das nicht. Was ich noch nicht als Religion verstehe, aufgrund ja, eines üblichen Verständnisses, denke ich, dass wenn man eine Lebensorientierung wählt und sich selbst an Grundsätze bindet, das ist noch nicht an sich eine Religion, wenn da nicht wieder sozusagen in den Grundsätzen etwas Transzendentes, Göttliches vorkommt. Ja, sozusagen nicht jede Bindung und nicht alles, was nicht jetzt rein beschreibend ist und feststellt, ist schon eine Religion. Ja, zweiter Punkt, wie lange spreche ich?
Ja, circa Halbzeit.
Halbzeit, okay. Naja.
Noch nicht ganz.
Ja, warum soll man Religion und Ethik überhaupt so nahe zueinander bringen? Oder wie komme ich auf so eine komische Frage? Ist natürlich erster Punkt, de facto kommen die zwei sehr häufig in einem vor. Und in manchen Zeitungsressorts, ich glaube, ich war beim ORF, wenn es um den Ethikunterricht geht, das ist dann unter der Rubrik Religion zu finden. Ja? Also die kommen sehr nahe vor, weil eben die meisten Religionen, zumindest die großen, von denen wir immer wieder sprechen, auch eine Ethik enthalten. Ja? Wie ja Judentum und Christentum, zum Beispiel sehr zentral, seid fruchtbar und mehret euch, unterwerft euch die Erde, in der neuen Schöpfungstheologie verstanden sozusagen. Man soll sich als Hüterin und Bewahrer, und Bewahrerin der Schöpfung verstehen. Die 10 Gebote für Christen, dann das Neue Testament, die Interpretation durch die Bergpredigt, durch das Vorbild Jesu, das Vorbild der Heiligen. Da werden Bilder kreiert, wie sozusagen ein gottgefälliges Leben aussehen könnte. Und das hat natürlich für religiöse Menschen im Selbstverständnis, wenn man die fragt, warum findest du, das ist ein gutes Leben und das ist eine schlechte Lebensführung, dann haben die einen konkreten Bezugspunkt zu sagen, aufgrund des Verständnisses meiner Religion, worauf es im Leben ankommt, muss ich mich so und so verhalten. Das kann mehr oder weniger rigoros sein, da sind die Religionen unterschiedlich, aber es gibt diesen Bezugspunkt. Ja? Ich würde jetzt nicht die These aufstellen, dass jede Religion hat diese Ethik. Weiß ich nicht. Es gibt so viele Religionen, so allgemein zu sprechen, ist ohnehin unmöglich. Aber für die Zentralen, um die wir immer, ja, über die wir meistens reden, da ist es so. Und auch was die Ethik oder jetzt die angewandte Ethik anbelangt, die ja doch häufig in den Medien, Bioethik habe ich zuerst gehört, ist es auch so, dass da bei vielen auch ein sehr enger Bezug da ist. Ja? Viele sind Theologen und Theologinnen, also in Österreich katholische oder protestantische hauptsächlich, die dann trotzdem als angewandte Ethiker auftreten, und das können sie meiner Meinung nach auch, das ist kein Problem, solange sie offenlegen, mit welchem Hintergrund sie das tun. Was ich nicht mag, ist sozusagen in einer Umgebung, wo dann vielleicht Ethik sozusagen das noch einen Nimbus des Wissenschaftlichen hat und man dann auftritt und dann sozusagen die neutrale wissenschaftliche Position angeblich vertritt, obwohl es aus einer bestimmten Richtung kommt. Ja, also dass diese Einbettung gegeben ist, auch in anderen Religionen, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und auch wenn man die Philosophiegeschichte betrachtet, ist es nicht so, dass es da sozusagen nur nicht religiöse Moralbegründungen gegeben hätte. Das war sehr lange Zeit auch in Religion eingebunden. Ein Satz, auf den man sich gerne bezieht, sozusagen in der säkularen Begründung von Humanismus, ist dieser Homo Mensura-Satz von Protagoras: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Was häufig als Absage an göttliche Maßstäbe verstanden wird. Das ist so historisch überhaupt nicht so klar, weil wir von Protagoras auch sehr wenig wissen. Der kommt bei Platon vor und Platon schon irgendwie sagt, der Protagoras, wenn er jetzt noch leben würde, würde er sich wahrscheinlich gegen meine Interpretation verteidigen. Also was jetzt Protagoras wirklich gesagt hat, ist gar nicht so klar. Und Platon auch, sagt ja wohl, noch berichtet, dass Protagoras dann das noch eingebettet hat, dass er sagt, okay, der Mensch ist das Maß aller Dinge, aber Gott verbürgt, dass eben das richtige Maß ist. Also dahinter steht wieder die Religion, sagen, dieses menschliche Maß ist das, was wir wählen sollen. Das ist es nicht aus sich heraus, sondern die Autorität ist eben wieder eine göttliche. Ja, ganz stark natürlich mittelalterliche Philosophie, dann Thomas von Aquin, diese Einordnung, die gab es immer und auch in den neueren Diskussionen, wo wir sagen, ja, es ist jetzt schon Aufklärungszeit und ganz säkular, spielt die Religion immer noch eine wichtige Rolle. Ja. Ja, Einwände gegen einen notwendigen Zusammenhang zwischen Ethik und Religion. Grundeinwand ist natürlich immer, dass die verschiedenen Religionen zu unterschiedlichen ethischen Auffassungen kommen. Was machen wir damit in einer religiös-pluralistischen Gesellschaft? Ja. Das ist der Grundeinwand. Man könnte so darauf reagieren, wie auch manche tun, dass sie sagen, ja, eine religiös-pluralistische Gesellschaft kann nicht funktionieren, also müssen wir schauen, dass wir nur eine Religion haben in einer Gesellschaft, sagen manche. Die anderen sagen, ja, kann nicht funktionieren, es wird eben in Konflikten enden und sonst haben wir keine Chance für eine Religion, weil sie immer einen Religionsbezug braucht, in deren Ansicht. Oder eben man setzt auf die Hoffnung, dass Religionen etwas gemeinsam haben. Da gibt es das Projekt Weltethos. Die hoffen herauszufinden und ja, haben auch, es gibt durchaus Grund dafür, sowas zu hoffen, dass eben die wichtigsten Religionen einen gemeinsamen Kern haben, nicht im Allen gemeinsam sind, aber sozusagen eine Gemeinsamkeit sich finden lässt. Und das ist so die goldene Regel, die sich wirklich in ganz vielen Religionen, auch im Hinduismus und in verschiedenen Schriften formuliert findet. Und dass man sozusagen sagt, ja, da finden wir was Gemeinsames bei allen Unterschieden. Was so eine Bewegung oder dieses Projekt und dieses Unternehmen, diese Suche nicht löst, ist natürlich, was mache ich da mit den Nicht-Religiösen? Die sind ja noch immer außen vor. Ja? Sagen, mögen sich die Religiösen verständigen über das, aber Nicht-Religiöse haben wir auch, ja? Werden die dann gezwungen, religiös zu werden, damit sie auch mitmachen können? Oder gehen wir eben davon aus, die sind dann ohnehin unmoralisch? Deshalb hat man sich eben sozusagen nach Alternativvorschlägen umgesehen. Und schon seit Jahrtausenden, sozusagen Alternativen, dass wir eben nicht auf was Göttliches und Transzendentes blicken, wenn wir wissen wollen, wie wir gut leben können und sollen, sondern auf einen Maßstab, der auch verbindlich ist für alle Menschen, aber eben nicht außerhalb liegt. Und die Hauptkandidaten und Kandidatinnen sind die Natur, die Vernunft, vertragliche Übereinkunft. Mit der Natur hat es so eine Sache. Die kommt noch immer gerne vor, Bandion Ordner in der Sorgerechtsdebatte. Wir sollen den natürlichen Zustand nach der Scheidung weiterführen, der gemeinsamen Obsorge. Zum Beispiel, da kann das wieder, das ist der natürliche Zustand und natürlich im Hintergrund sagen, das ist der gute Zustand. Ja? Dieser Maßstab der Natur ist historisch schon in den Ethikbegründungen vorhanden, aber eben fast und sehr lange, solange es sozusagen als autoritär verstanden wurde, immer mit der Autorität des Göttlichen im Hintergrund. Nämlich zusätzlich, so ist die Natur und Gott sah, dass es gut war. Ja? Das ist ein guter Zustand. Der kommt nicht aus der Natur selbst, sondern aus dieser göttlichen Autorität dahinter, dass schon alles seine Ordnung hat. In irgendeinem Sinne ein göttlich geordneter, guter Kosmos. Ja? Wenn das wegbricht, kommt sofort die Frage, warum soll die Natur irgendwas Natürliches, was Verbindliches für uns haben? Ja? Und dann kommen auch verschiedene Naturvorstellungen. Nicht mehr so wäre es eigentlich, sondern dann habe ich eben, wie es ist, und das ist oft unterschiedlich, und wir können es auch ändern, in vielerlei Hinsicht. Ja? Also dann verliert dann die Natur ihre Verbindlichkeit. Wie wäre es mit der Vernunft? Zu sagen, wer moralisch, ethisch handelt, das ist eben der Vernünftige, die Vernünftige, und wer vernünftig ist, sieht das einfach ein. Ja? In der Philosophie-Geschichte gerne verwiesen wird dann auf Kant. Ja, sozusagen die Vernunftethik schlechthin, wer moralisch handelt, ist vernünftig. Sozusagen der kategorische Imperativ, heute am meisten Bezug genommen wird auf die zweite Formulierung, da gibt es verschiedene Formulierungen, das sogenannte Instrumentalisierungsverbot, also handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel gebrauchst. Das ist ein ganz zentraler Satz, wenn es um die Menschenwürde-Diskussion geht. Ja? Da kommt Kant und Kant sagt einfach, das ist das Produkt der Vernunft. Ja, de facto war es eine Umformulierung religiöser Gedanken. Kant selbst war religiös, war protestantischer Christ. Und das Problem, das er hatte, darum in meiner Einführung sozusagen, wozu, wenn Religion, brauchen wir sie, nicht nur in der Begründung, sondern natürlich die Motivationsfrage ist ganz entscheidend. Ja? Weil in einer religiösen Ethik, sagen, da fragt dann keiner, ja, und warum soll ich jetzt sagen, was Gott tut? Wer religiös ist, tut das einfach, ja, und will das auch tun. Nicht nur, weil er gezwungen ist, sondern aus seinem Selbstverständnis heraus. Warum aber soll ich der Vernunft folgen, ist eine ganz andere Frage. Ja? Und da hat dann Kant doch wieder, viele sagen, so eine Verlegenheitslösung gefunden. Weil er nicht sagt, dass Menschen nicht zusätzlich zu dem, dass sie vernünftig sein wollen, auch noch gut leben wollen und ihr Wohlergehen wichtig ist. Und dann sagt er, aber wie bringen wir die zwei zusammen? Und seine Lösung ist dann, naja, dann müssen wir doch annehmen, dass es einen Gott gibt und ein ewiges Leben. Weil wer sich im Sinne Kants moralisch verhält auf dieser Welt, ist vielleicht nicht immer der glücklichste Mensch. Kann sein, dass es anderen besser ergeht, die da ein bisschen mehr ausnützen können. Ja? Da müssen wir eben dran glauben, dass nach dem Tod dann die gerechte Vergeltung kommt. Ja? Da braucht es Gott wieder. Und insofern sagt man sozusagen, eine Art eines Gottesbeweises hat Kant, aber das nennt man sozusagen das Postulat, also Gott und ewiges Leben sind Postulate der praktischen Vernunft. Seine Ethik braucht sozusagen die Idee von Gott und ewiges Leben, damit die Moralischen nicht die Dummen sind zum Schluss. Ja. Also auch bei Kant kommt es nun doch wieder rein. Ja, wenn das alles Vernunft dann doch wieder auf göttlich und auch Natur letztlich nur verbindlich ist, wenn es auf Göttliches kommt, wo könnten wir sonst noch ansetzen? Die Lösung, wir schauen gar nicht mehr nach irgendwas, was außerhalb der Menschen liegt, sondern wir sagen, es ist einfach eine Verpflichtung, die wir uns gegenseitig auferlegen. Sogenannte Vertragstheorien. Wir merken nämlich aufgrund eines eigenbezogenen Selbstinteresses, dass wir auf lange Sicht einfach selbst besser damit fahren. Ja? Das kam auch aus den Erfahrungen der Religionskriege. Das heißt, wenn wir uns keine Regeln halten, und weil auch wenn sozusagen alle glauben, Gott ist auf ihrer Seite, wir kommen nicht weiter, wir enden einfach nur im Krieg. Wir müssen uns verständigen, wenn wir friedlich zusammenleben wollen, dass wir uns an bestimmte Gesetze und Regelungen halten. Die Verbindlichkeit kommt einfach daraus, dass wir uns selbst dazu dann verpflichten. Da ist kein Gott mehr da, keine göttliche Instanz, die uns verpflichtet, sondern wir verpflichten uns entweder einem Herrscher gegenüber bei Hobbes oder gegenseitig wie bei Rousseau. Ja, wir geben einander dieses Versprechen, uns an das zu halten. Und der Zweck der Moral und der Ethik ist dann ganz klar sozusagen ein innerweltlicher, diesseitiger, weil wir friedlich miteinander leben wollen und vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn wir uns gegenseitig helfen, auch noch besser leben. Ja? Da braucht es keinen Gott mehr. Wobei auch Rousseau sagt, naja, so für das allgemeine Volk ist das vielleicht ein bisschen zu schwer zu verstehen und wer denkt schon immer an sein langfristiges, aufgeklärtes Selbstinteresse, da wäre dann so eine Religion doch wieder noch ganz gut. Ja? Darum gibt es dann sozusagen diese Zivilreligion und Gott schon ein bisschen mitspielen, weil wenn man den Leuten sagt, Gott sieht alles, dann hat das einfach doch noch ein bisschen mehr Motivationskraft. Ja? Gut, ich glaube, ich komme zum Ende. Ja, ein grundsätzliches Problem der Vertragstheorien, das Ihnen immer vorgeworfen wird, ist einerseits, was machen wir mit denen, die sich zu keinem Vertrag verpflichten können? Sprich Leute, die zudem nicht mehr fähig sind oder noch zu klein sind, zum Beispiel Neugeborene oder auch mit Tieren, fallen die dann aus der Moral raus? Ein Ethiker wie Hörster, die sagen dann, nein, nicht ganz, weil wir ja davon ausgehen, oder zumindest jene nicht, die einen Bezug haben zu Personen, die sich verpflichten können und sozusagen in deren Schutzraum fallen. Ja? Aber da ist es dann für die schon aus. Ja, und das selbstbezogene Eigeninteresse hilft natürlich nur dazu, eine Ethik-Moral zu begründen, die sich wirklich auf das jetzige Leben beschränken kann. Ja? Weil sozusagen das Eigeninteresse, das dann nach dem Tod schon noch befriedigt werden will, das fällt dann weg. Ja? So Selbstaufopferungsethiken, die haben es natürlich schwer mit so einer Begründung. Ja? Da kann man sagen, ist auch gut so. Aber man muss wissen, sagen, mit einer anderen Begründung kriege ich auch teilweise andere Inhalte. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, wir haben die Ethik, die Moral, die vielleicht allumfassend altruistisch ist und die können wir so und so begründen, sondern wenn wir eine andere Begründung heranziehen, haben wir inhaltlich teilweise eine andere Moral. Ja, wie kann man doch noch ein bisschen rauskommen, wenn man eine Vertragstheorie hat und das ganz innerweltlich begründen will, dass es nicht ganz so selbstbezogen alles bleibt und nur die aufgeklärten Egoisten herumrennen? Da war in der Geschichte schon immer der Ausweg zu sagen, ja, aber die Menschen sind ja auch altruistisch. Ja, vielleicht ein bisschen geschränkt, aber so sind sie auch, Menschen sind auch so. Wir können auch darauf vertrauen, dass sie auch mal sozusagen selbstlos das Wohlwollen ihrer Menschen wollen. Ja, also wenn ich sozusagen einen altruistischen Bereich noch reinkriegen will, der sich nicht wieder sozusagen als Eigeninteresse erklärt, dann muss ich mein Vertrauen zusätzlich in die Menschen setzen. Und das merkt man immer in diesen Ethiken, wo begründet wird. Da ist dann ganz viel Vertrauen eben in das Wohlwollen der Menschen vorhanden. Ja? Und wenn man nicht davon ausgeht, dass es schon angeboren ist, vertraut man zumindest darauf, dass man Menschen zu Wohlwollenden erziehen kann. Ja? Deshalb hat man im aufgeklärten Humanismus ist die Bildung ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass man jetzt Griechisch lernen muss und Latein, sondern eben auch die Menschenbildung hin zu einem Humanismus. Ja? Wenn man sagt, dann, wer dann altruistisch ist und wohlwollend, der fragt ja gar nicht mehr nach einer Begründung. Ja, dann hebt sich das Begründungsproblem sozusagen auf und das Motivationsproblem hebt sich auch auf. Ja? Weil der Mensch will ja nicht mehr wissen, warum soll ich jetzt wohlwollend sein, der will es einfach. Ja?
Das heißt, Philosophen wären dann eigentlich amoralisch. Die fragen ja nach einer Begründung.
Viele, ja, es gibt Philosophen, die sagen, diese Begründungsfrage, die ist an sich schon unmoralisch. Ja? Also, wer sowas fragt, hat nicht verstanden, was Moral ist. Mhm. Ja? Gibt es auch. Ja? Sie sagen eben, wenn wir solche Menschen sind, dann haben wir gar nicht die Begründungsfrage. Was wir wissen wollen, ist dann vielleicht noch, dann, warum wir selbst so viel Freude daran haben, dass wir anderen wohltun und uns die Moral selbst gut tut. Dann lesen wir auch gern Werke dazu. David Hume hat gemeint, naja, vielleicht sehen jetzt noch nicht alle ein, wie schön ihr Leben ist, wenn sie tugendhaft sind. Ich schreibe ein Buch, The Principles of Morals, indem ich den Leuten in bunten Farben, sagt er in der Einleitung, darstelle, wie schön ein tugendhaftes Leben ist. Ja, ich habe mal ein Seminararbeit war das damals noch, drüber geschrieben und habe die Seminararbeit dann genannt Verführerische Tugend. Ja? So, das ist seine Vorstellung. Ich zeige mir halt, es ist so schön, wenn man tugendhaft ist. Man ist gefällig und ja, Jung hat ein schönes Leben.
Das ist eigentlich schon wieder quasi religiös, weil Religion Heilsversprechen und Jum,
naja, das kann man Paradies diskutieren, auf Erden. Ob das sozusagen ja. Quasi religiös ist und eben das mit religiös. Also diese Menschen, das sollte man auch sagen, wenn, also die keine religiöse Moralbegründung und auch die Motivation nicht jetzt aus der Religion wollen und auch nicht sozusagen lange, das sind langfristiges Interesse nach dem Tod, Eigeninteresse, die haben ein großes Vertrauen in die Menschen. Und ich denke, das ist wirklich so. Wenn man sozusagen eben über das eigene Interesse, was sich da begründen lässt, noch hinaus will, muss man dieses Vertrauen haben. Ja, also die haben oder verlangen auch nicht sozusagen, um die Ethik zu ihrem Recht kommen zu lassen, nicht mehr Gottesvertrauen, sondern mehr Menschenvertrauen. Damit schließe ich.
Gutes Stichwort. Danke für den Vortrag. So wollen wir uns denn jetzt vertrauensvoll an Sie, das Publikum, wenden und um die Beiträge und Fragen bitten. Bitte ins Mikrofon. Zwecks Verewigung.
Ich habe die verschiedensten Modelle vorgestellt, aber nicht im leisesten erkennen lassen, was Ihre persönliche Meinung ist.
Wieder die Gretchenfrage.
Vielleicht eine kurze Begründung.
Ein Mikrofon bitte, direkt zum...
Soll ich es wiederholen, die Frage? Ja, es hat nicht funktioniert. Sie haben jetzt Ihre Modelle vorgestellt aus einer objektiven Sicht und zumindest ist mir so erschienen und ich würde gerne wissen, welche Meinung Sie wirklich haben, was zutreffend ist, was sinnvoll wäre und eine kurze Begründung dafür.
Ja, kann ich gerne geben. Ich halte darin nicht vom Zaun, das sage ich gerne. Ich bin für eine säkulare Begründung der Ethik. Und das heißt auch für eine Ethik, soweit sie sich eben säkular begründen lässt, weil ich denke, mein Verständnis von Ethik, der Sinn ist es, dass sozusagen Menschen gedient wird. Ja, eben, dass sie ein besseres Leben haben, dass wir es schaffen, schöner zusammenzuleben. Insofern ist Ethik eine Kulturleistung. Und ich denke, darüber hinaus können wir nicht weiter und eben das mit dem Menschenvertrauen. Ich glaube, ich bin eine Person, die sehr großes Menschenvertrauen hat, was viele als sehr naiv ansehen. Aber ich denke, Menschen können unterschiedlich erzogen werden. Ich glaube nicht, dass es sozusagen nur altruistische gibt. Ich denke auch, dass es nicht ganz überzogen sein muss, der Altruismus. Aber ich glaube auch daran, dass Menschen eben sehr viel Wohlwollen entwickeln können und dass das eben unser gegenseitiges Leben schöner und angenehmer macht. Und ich finde, wenn die Moral und die Ethik eine solche finden und diesen Zweck erfüllt, dann ist es gut.
So. Ja. Das Mikrofon wieder weggewandert. Könnte man es vielleicht noch mal kurz zurückbringen?
Danke. Entschuldigung, noch eine kleine Zusatzfrage. Was halten Sie eigentlich davon, dass die Kinder in der Schule schon im Alter von 7 Jahren oder wo sie beginnt, mit Religion praktisch versorgt werden, bombardiert, was immer auch. Ich meine, für mich sind Religionen, ich habe auch einen völlig säkularen Zugang, für mich sind Religionen eigentlich nur Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und dass Kinder in der Schule gleich am Beginn, anstatt mit der Realität in Verbindung gebracht zu werden oder überhaupt, dass man, für mich sollte die Schule etwas sein, wo man Sachen lernt, die wichtig sind fürs Leben und die auch wirklich stimmen und dass die dann gleich mit Religion sozusagen gefüttert werden und damit einmal für einige Jahre, bis der Geist endlich erwacht, zumindest völlig verwirrt sein müssen.
Ja, also ich bin keine Person, die Religionen grundsätzlich für lächerlich hält. Das bin ich nicht. Ich bin nicht religiös, aber ich weiß, dass das für viele sozusagen ein wichtiger Hintergrund ist. Die Frage mit der Schule ist natürlich eine andere Frage, weil wir die Trennung von Staat und also Kirche, also auch die Trennung von Staat und Religionen haben sollten. Und natürlich bin ich froh und es muss so sein, dass es keine Verpflichtung gibt zum Religionsunterricht. Und das haben wir ja in Österreich auch. Natürlich kann man sagen, eben aufgrund von Sozialdruck in so manchen Landgemeinden ist sozusagen die Freiheit, sich vom Religionsunterricht oder die Kinder vom Religionsunterricht abzumelden, sehr beschränkt. Da bin ich in einer besseren Situation mit meinem Kind, weil ich in Salzburg in einer Gegend wohne, wo nicht mehr sehr viele, glaube ich, aus einer Klasse in den katholischen Religionsunterricht gehen. Ja, also klar, verpflichten kann das nicht sein. Wer es trotzdem wählt, ja, ist Entscheidung der Eltern. Die Frage, ob die Gemeinschaft das zahlen muss, den Religionsunterricht, das diskutieren wir ja. Und ich denke, das muss eine Gesellschaft für sich klären. Ja, genauso wie eben speziellere Regeln, die man haben will, auch moralische, ethische, eine Gesellschaft klären muss. Ich glaube, darum kommen wir eben nicht herum. Für mich kommt zuerst sozusagen das gemeinschaftliche Wollen, an dem sich dann das individuelle Sollen orientieren muss.
Ja. Bitte, Herr Butte.
Frau Siegesleitner, Ihr Vertrauen in die Menschen, dass sie gut seien, ehrt sie natürlich. Aber was sagen Sie zu jemandem, der meint, dem sei nicht so, vielmehr ist der Mensch des Menschen Wolf?
Was ich zu so jemandem sage? Er soll sich den Menschen anschauen. Ich glaube, es ist ein empirisches Wissen, dass es nicht so ist, dass alle nur des anderen Wolf sind. Natürlich gibt es die auch, ja. Also ich bin ja nicht naiv, deswegen alle sind nur wohlwollend. Das Vertrauen ist sozusagen darin, dass genügend wohlwollend sind und man das genügend auswählen kann. Wir werden ja nicht im Paradies landen in dieser Zeit. Und das ist auch nicht der Sinn, denke ich, des Ganzen, sondern möglichst darauf hinzuwirken. Und wenn es darum geht zu sagen, wie sage ich jemanden oder begründe ich jemanden, der mir jetzt Schlechtes tun will oder jemand anderen Schlechtes tun will, dass er das jetzt nicht tun kann, ist es schon so, dass sozusagen die Ethik immer so eine Gemeinschaftsperspektive in dem Sinne hat, dass alle zum Zug kommen und alle berücksichtigt werden. Ja? Und dann kann ich schon sagen, nein, wir haben jetzt keinen Grund, dich zu unterstützen, wenn du jemand anderen schaden willst. Ja? Sondern wir haben allen Grund, dir auch einen subjektiven Grund zu geben, dich normkonform zu verhalten. Und das machen wir auch. Ja? Es gibt ja durchaus Sanktionen. Ja? Und ich bin durchaus dafür, dass es Regelungen gibt, dass sozusagen die wohlwollend sind, zum Schluss nicht immer die Dummen sind. Ja? Und das braucht es eben auch für die eben dieses Wohlwollen nicht ausbilden. Weil ich nicht glaube, dass es alle ausbilden. Ja? Wir brauchen sozusagen immer genügend, die das ausbilden. Und auch das ist das Problem der Trittbrettfahrer.
Sie machen das sehr super.
Ich bin so selten in einer Intensivstation, aber so stelle ich mir das vor.
Stoisch.
Weil sie einem helfen, sich verkabeln.
Es macht Spaß.
Ja. Denn Vertragstheorien, die ich im weitesten Sinne auch unterstützen würde, wenn sie nicht ganz zu kurz greifen, wird ja auch immer vorgeworfen, dass sie das sogenannte Trittbrettfahrerproblem nicht lösen können. Weil es sozusagen aus eigenbezogenem Interesse ist es ja eigentlich so, dass ich zwar sage, ich kann dir schon sagen, warum man moralisch sein soll, aber wenn es darum geht, warum ich moralisch sein soll, kann ich sagen, naja, noch besser ist es ja für mich, wenn alle anderen moralisch sind und sich ethisch dran halten und ich dann so da mitfahre und aber meinen Teil rausholen kann. Und ganz, glaube ich, kann man das auch nicht lösen, aber es verträgt eben, ein paar Trittbrettfahrer verträgt es ja immer. Ja? Wir müssen immer nur achten, dass es nicht zu viele werden und so unfair das irgendwie ist, aber die Alternative muss man sich dann überlegen, sozusagen müssen wir dann alles überwachen, ja? Müssen wir total eingreifen, wenn sich jemand einmal einen kleinen Vorteil rausschlägt, das wollen wir eben als Gesamtbild eines guten Lebens auch nicht haben. Ja? Also man muss die Exzesse zurück heraushalten und wenn man eben merkt, es werden zu viele, dann ist es ja schon wieder auch im Eigeninteresse Trittbrettfahrer, sich doch ein bisschen mehr dran zu halten, weil wenn das System kippt, haben Sie ja sozusagen den Vorteil des Systems auch nicht mehr. Ja? Also ich bin da nicht puristisch, weil ich denke, praktisch braucht es diesen Purismus nicht. Und es muss einen praktischen Zweck erfüllen. Und wenn es denn erfüllt, ja. Und wenn der eine ein bisschen anders, lässt sich wahrscheinlich nie verhindern. Nicht. Bitte.
Ja, mein Name ist Paul Ettel. Sie haben vorhin bei dem Thema Vertragstheorie die Gruppe der Kinder angesprochen. Mhm. Für mich, also ich sehe mal so, dass ein neugeborenes Kind, sage ich mal unmittelbar nach der Geburt, weder ein ethisches noch ein religiöses Verständnis hat. Das Einzige, was ein neugeborenes Kind hat, ist die Mutter oder sind die Eltern. Daher meine Frage, haben Sie sich jetzt mal mit dieser Frage, mit diesem Thema beschäftigt, wann sich eigentlich im Kind, im Kleinkind, ethisches und religiöses Verständnis entwickelt, wie weit das parallel geht. Ich habe das Gefühl, dass ethisches Verständnis eigentlich beim Kleinkind schon früher da ist, aufgrund eines Vertrauens zu Eltern, eines Vorbilds zu Eltern, während ein religiöses Verständnis oft erst später dazu kommt, wo man halt dann in die Kirche geht und wo man halt dann Religionsunterricht geht und so weiter. Aber mein Gefühl ist, dass ethisches Verständnis eigentlich schon früher da ist, bevor es noch zu einem intellektuellen, religiösen Verständnis kommt. Gibt es darüber Überlegungen, wie diese Genesis der Ethik und der Religion im Kleinkind geschieht?
Also als empirische Untersuchungen dazu kenne ich nicht. Das hängt sicher sehr viel von der Erziehung auch ab. Ja, also ich glaube auch nicht, dass alle Menschen ein religiöses Verständnis ausbilden müssen, sondern wann sie damit konfrontiert werden, was mal schon als religiöses Verständnis betrachtet, genauso wie man sagt, wann ist schon ein ethisches Verständnis da, ja? Was verlange ich da, was muss ich alles verstanden haben? Habe ich ein ethisches Verständnis, wenn ich verstehe, ich soll jemandem nichts tun, weil er dann zurückschlägt, sozusagen? Was ich schon glaube, ist, dass eigentlich sehr früh einsetzt ein Verständnis für so manche ethische Kategorien. Ich habe vorhin schon, als ich gekommen bin, erzählt, weil ich das so erstaunlich fand, dass meine Tochter so ab 3 Jahren ganz strikt unterschieden hat, was sie absichtlich getan hat, wofür ich sie sozusagen tadeln kann und was ihr nur passiert ist. Da muss man sich und kann man sich auch nicht entschuldigen, hat sie dann immer gesagt. Und hat mit ihrem Cousin und Cousine zu streiten begonnen, weil sie da einen verletzt hat und er hat gemeint, sie soll sich jetzt gefälligst dafür entschuldigen. Und sie hat gesagt, ich kann mich nicht entschuldigen, das ist mir nur passiert. Ja, also da war ich schon erstaunt, wie früh solche Unterscheidungen kommen. Also, und aus diesen doch anderen Erfahrungen, die meine langjährigen Erfahrung mit ganz kleinen Kindern auch habe, war ich dann im Psychologiestudium, was ich auch studiert habe, immer total erstaunt, wie spät man solche Fähigkeiten bei Kindern in der Theorie immer erst angesetzt hat. Ja, also das, denke ich, beginnt viel früher. Aber natürlich kann man sagen, das sind alles Vorformen. Ja, eben, was ist ein religiöses Verständnis und oder ein ethisches Verständnis? Ich denke, es setzt sehr früh ein, weil man sozusagen eben ja einen gegenseitigen Kontakt hat. Und wenn wir das als Menschen nicht hätten, wahrscheinlich auch nicht sehr weit kommen würden, auch nicht in der Entwicklung. Empirische Studien jetzt wirklich, wo das aufgrund welchen Auffassung von Religionsverständnis sind mir nicht bekannt. Gibt es vielleicht, weiß ich nicht. Ja.
Ich glaube, wir sollten in der Diskussion über die Begründung, über die Vertragstheorie nicht übersehen, dass das Rechtssystem, das wir, das Souverän, das wir uns schaffen, ja peu à peu ethische Grundwerte verbindlich für uns aufnimmt. Und das ja. Gar nicht einmal so langsam. Wenn ich mein, nicht mehr so kurzes leider, aber doch relativ kurzes Leben nehme, ist zum Beispiel, nehme nur ein Beispiel, das Recht der Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper, wo ja ethischer Common Sense in dieser Richtung vorhanden ist, ja auch aufgenommen worden in das Rechtssystem. Also wie sehen Sie da hier den Zusammenhang, welche Bedeutung? Das bildet nicht alles ab, das weiß ich, aber ich glaube, dass unsere ethischen Grundwerte wir uns auch rechtlich verbindlich abgesichert haben. Und die zweite Sache, die ich noch in die Diskussion eingebracht habe, das ist etwas, was Sie nur so am Rand gebracht haben, ist, dass Ethik ja auch sehr von dem Zeitgeist bestimmt ist. Wenn wir also wenn wir heute historische Persönlichkeiten beurteilen hinsichtlich ihres ethischen Verhaltens, dann muss man auch sehen, in welcher Zeit sie gelebt haben. Thomas Jefferson, eine Lichtgestalt der Aufklärung, hat Sklaven gehalten, ja, und ich werde nächstes Jahr 70 und wir hatten einen Klassenvorstand, der hat sich später als Soziologe habilitiert, hat in der Furche geschrieben, war Vertreter der christlichen Soziallehre und wenn es in der Klasse hoch hergegangen ist, hat er reingeschrien, hier geht's zu wie in einer Judenschule und das hat niemand gestört, weil damals im Jahr 1960 Rassismus ethisch anders gesehen wurde als heute. Und wenn wir jetzt hier den Zeitgeist, es war ein drastisches Beispiel, aber ich vergesse es nie und erzähle es immer wieder meinen Kindern, ja? Oder ich war in einer, lass mir die Beispiele, sie sind unappetitlich aus heutiger Sicht, könnte ich Ihnen mitfinden. Aber ich bringe es heute noch meinen Kindern. Und der Zeitgeist ist hier ein ganz ein wesentlicher Aspekt und da tun sich ja die Religionen schwer. Wenn man im Katechismus der katholischen Kirche blättert über alles, was mit Sexualität und Geburtenregelung zusammenhängt, dann, also wissen wir eh nicht, große Diskrepanz zu dem, nicht nur was wir liberal sehen, sondern auch was ethischer Common Sense ist. Ich habe in meinem Bekanntenkreis sehr viele Christen und Katholiken, mit denen, wenn sie es wünschen, auch diese Sache diskutieren. Und ich kenne eigentlich keinen, für den hier das noch eine Verbindlichkeit ist. Also da sehe ich also auch ein großes Problem, wenn man die Religionen als Begründung nimmt. Man kann also jetzt noch weitergehen. Das Letzte, was ich noch anbringen möchte, ist, also dass manche religiösen Gebote ja wirklich zum Widerspruch zu unserem ethischen Empfinden stehen. Ich war im Jugendwohlfahrtswesen zum Schluss tätig. Monatlich hatten wir einen Anruf vom Spital, Kind, Zeuge Jehovas, hebt die Elternrechte auf, Blutspende wird verweigert. Und das ist eine in Österreich staatlich anerkannte Religion mit allen Konsequenzen bis zum Recht des Religionsunterrichts.
Ja. Das waren jetzt drei Fragen. Ja, ich muss jetzt ja sortieren. Die Frage des Verhältnisses von Ethik und Recht. Dieses Verhältnis kann man nicht zu einfach sehen, weil es natürlich rechtliche, also gesetzliche Regelungen gibt, die wenig mit unserem ethischen Verständnis zu tun haben. Also ich will es da jetzt nicht ganz naiv darstellen und auch nicht sozusagen alles, was jetzt ethisch ist, muss jetzt ins Recht übersetzt werden, dass wir sozusagen ein ethischer Rigorismus für das Recht, aber in einer liberalen Gesellschaft, die als Hintergrund sozusagen diese Vertragstheorie im weitesten Sinne irgendwo hat, zumindest sagen, es ist unser gemeinsames Anliegen, unsere Gesellschaft zu gestalten. Ja, da verwenden wir sozusagen das Instrument des Rechts, um ethisch ganz zentrale, fundamentale Dinge zusätzlich abzusichern. Weil wir das Verständnis haben, sozusagen nur moral, also nur ethisch, da darf es keine Gewalt geben. Ja? Da haben wir haben schon Sanktionen. Also manche sagen, in der Ethik gibt es gar keine Sanktionen, das glaube ich nicht. Also eben so Tadel bis hin zu sozusagen Kooperationsabbruch, ja, wenn ich mich gar nicht dran halten will und ich sozusagen mächtig genug bin von meiner Stellung her, kann ich die Kooperation abbrechen. Ich habe schon Sanktionsmöglichkeiten. Den Ausschluss aus der Gesellschaft, den haben wir jetzt nicht mehr. Das war früher auch so. Sozusagen, wer sich an die Gemeinschaftsregeln gar nicht hält, muss eben gehen. Ja? Australien ist heute schon besetzt, können wir niemanden mehr hinschicken. Aber sozusagen, das haben wir nicht, aber wir haben doch Sanktionen. Aber dort, wo wir sagen, das ist so wichtig, und sehr wohl eben aus einem ethischen Verständnis heraus, dass wir die Sanktionsgewalt des Staates hier nützen wollen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das eben in rechtliche, wirklich gesetzliche, verbrieftes, gesetztes Recht umzusetzen. Und das machen wir auch. Ja, wie gesagt, das ist so manches. Ob alles sozusagen, was jetzt da umgesetzt wird, gerade was Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft, also ob das ethischer Konsens ist, weiß ich gar nicht so. Also es ist zumindest bei denen ethischer Konsens, die die Möglichkeit haben, das in Recht umsetzen zu können, aufgrund der Regelungen, die wir haben. Ja, das nützen wir, das ist so. zweite Frage, was machen die Zeitgeistlichkeit? Ja, also sozusagen zumindest die Interpretation dessen, was die Ethik verlangt, ist natürlich zeitgebunden. Ich glaube schon, dass es ein Grundverständnis von Ethik gibt, dass es eben ein Unternehmen ist, das das Wohlergehen der Leute oder der Menschen fördern soll. Wenn jemand sagt, nein, ich verwende den Begriff Ethik so, dass auch jemand eine Ethik hat, der sagt, es geht darum, dass möglichst viele möglichst schlecht leben, dann kann ich sagen, ja, ich kann es nicht verbieten, den Ausdruck dafür zu verwenden, aber ich glaube, normalerweise haben wir ein anderes Verständnis und dann müssen wir sprachlich uns irgendwie verständigen. Ja? Also ich denke, es gibt schon ein Grundverständnis. Die Frage ist nämlich sozusagen, wie weit sozusagen gesehen wird, wer eben drunter fällt, zu denen es gut gehen soll. Ja? Sagen eben, wenn ich sage, alle, ist die Gruppe eingeschränkt oder nicht. Und da gab es sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass die ethische Idealtheorie ein universeller Egalitarismus ist, sozusagen alle sind einzubeziehen und alle gleich einbeziehen, dass man dann einen Fortschritt sieht, weil eben mehr einbezogen werden. Ich denke, ganz heraus aus dem kommen wir nicht. Das hängt dann schon damit zusammen, dass wir sagen, okay, wir wollen schon auch vernünftig sein und deswegen sozusagen, die sind ja gleich. Welchen Grund haben wir, die auszuschließen? Wenn wir sagen, es soll um alle Menschen gehen, dann muss ich einen Grund haben, warum die einen oder anderen nicht und lässt sich der finden. Ja. Ich glaube, ganz aus der Geschichte rauskommen, tun wir nicht, wobei das nicht heißt, dass nicht Leute, wie auch John Locke hat, auch von der Sklaverei profitiert. Ja? Nicht in seinen Schriften, aber er hatte Aktien in einer Gesellschaft, die davon profitiert hat. Da muss man dann schon wieder fragen, sagen, ob es nicht sein Selbstverständnis schon anders gewesen wäre, er aber nicht konsequent genug war. Ja? Wo es dann wirklich schon aus seinem eigenen Selbstverständnis und dem ethischen Verständnis, das er hatte, unterschrieben, dann einfach die Inkonsequenz war, dann da diskriminierend zu sein. Man mag sagen, ich bin schon zu postmodern, weiß ich nicht, mag den Begriff nicht so gerne, aber ich glaube, ganz aus der Zeitlichkeit kommen wir nicht raus und ich glaube auch, dass wir heute nicht die Probleme von Menschen lösen müssen, die in 1000 Jahren leben. Also fühle mich auch nicht zuständig dafür, muss ich sagen. Mögen andere, die einen religiösen Hintergrund haben, anders sehen, weil dann da darf sich nicht so viel ändern oder weiß ich nicht. Aber ich denke, nein, das wäre mir ein zu großes Unternehmen und ich finde, die Aufgabe ist, dass wir hier und jetzt uns gut verständigen können und das ist ja schon schwierig genug.
Da werden wahrscheinlich dann Naturschützer sagen, naja, wir haben diese Welt nur von unseren Kindern geliehen und wir zerstören sie jetzt gerade. Das wäre ein möglicher Gegeneinwand dagegen.
Ja, das heißt ja nicht, dass sich sozusagen die Leute, die sich verständigen, sagen, uns ist es ein Anliegen, was weithin ist. Aber ich habe säkular einfach aus dem Nichts heraus, ist es auch schwierig, so etwas zu begründen. Wenn ich nicht sage, eben, wir wollen es unseren Kindern weitergeben. Ja? Es hat bestimmte Grenzen. Das muss man auch sehen. Also, es gibt Schwierigkeiten. Wir haben nicht die Begründung für jede Art von Ethik jetzt philosophisch gelöst, wenn wir keine religiöse haben wollen. Das ist ein offenes Problem. Und das soll man auch deutlich sagen. Ja? Also man kann manches heranziehen, aber wenn man dann nicht wieder, wie viele ja dann im Hinterkopf hat, sozusagen eben, es geht um die Bewahrung der Schöpfung oder irgend sowas, dann wird es schwieriger zu argumentieren. Ja. Ja, aber ist die Tür nicht genauso offen für Beliebigkeit, wenn ich eine religiöse Ethik habe? Also es gibt Probleme, ja, das ist ganz klar, aber für mich ist zwar eine religiöse Begründung löst das ja auch nicht. Für mich vielleicht, wenn ich diese Überzeugung habe, aber was ist mit denen, die diese Überzeugung nicht haben, ist dann die Lösung, dass ich die von der Religion überzeugen muss. Weil es in meinem so Verständnis sozusagen nicht beliebig ist, weil ich einen Bezugspunkt habe, der nicht beliebig ist. Also individualistisch beliebig ist, wird es insofern nicht, weil man sich ja als Gemeinschaft verständigen muss. Ja? Es kann keiner für sich alleine definieren, was jetzt ethisch richtig ist, weil er das nur in Gemeinschaftsbezug machen kann. Ja? Wenn ich sage, jeder sagt, ich habe meine persönlichen Überzeugungen und das ist jetzt meine Ethik, dann kann ich das Ethik nennen, aber es hat nichts mehr zu tun mit einem Ethikverständnis, wo wir sagen, wir haben uns gemeinsam verständigt auf irgendetwas. Ja? Und da geht dann sozusagen die Ethik und Moral auch gänzlich verloren, wenn es zu individualistisch ist. Dann haben wir, dann betreiben wir auch keine Ethik und Moral mehr. Ja? Aber um die Verständigung kommen wir nicht herum, finde ich.
Und das ist schon alle drei Fragen, oder? Gut.
Mein Name ist Helga Gamsjäger. Ich bin Lehrerin für evangelische Religion an Pflichtschulen. Und ich möchte vor allem Ihnen antworten. Ich glaube, viele haben einen sehr antiquierten Begriff von Religionsunterricht. Sagen wir 40, 50 Jahre, wo viele vielleicht den Unterricht genossen haben. Ich habe vor einem Jahr in der Volksschule Kinderrechte unterrichtet und ich glaube, es gibt kein anderes Fach in der Volksschule oder überhaupt, wo Kinderrechte unterrichtet werden. Ich habe vor einem Jahr meinen Kindern, das waren damals 9- und 10-Jährige, auch gesagt und mit ihnen erarbeitet, dass beide Eltern das Recht auf ihre Kinder haben oder umgekehrt die Kinder das Recht auf beide Elternteile haben. Und ich habe mich sehr gefreut, als ein Jahr später, nämlich vor ein paar Tagen, die Frau Justizminister das auch öffentlich in den Medien erklärt hat. Das Zweite, in meinem Religionsunterricht wird philosophiert und theologisiert. Das heißt, die Kinder erarbeiten sich auch selber Themen, religiöse Themen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Ja, das wollte ich einfach da anbringen, um das auch klarzustellen, was moderner Religionsunterricht heute leistet. Und wenn ich dann an die Oberstufen denke, Menschenrechte und so weiter, ist selbstverständlich. Also nicht nur konfessionelle Themen, die natürlich auch. Danke.
Also, soll ich was sagen dazu, oder?
Nein. Ja. Wie schon möchte.
Ja, wenn man da meinen Standpunkt wissen will, ich denke nicht, dass grundsätzlicher Religionsunterricht überall, wie er läuft, jetzt eben schlecht ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich kenne das auch natürlich ganz anders. Und das ist auch zu der Frage der Religion vielleicht jetzt noch auf einen Punkt, den Sie auch gebracht haben, eingehen. Natürlich gibt es sozusagen das modern, also das nicht modern, ich muss mal fragen, aber ein aufgeklärtes Verständnis, dass man eben auch sozusagen mit einem religiösen Hintergrund vertreten kann. Ja? Und wo man sich sozusagen trifft, nur mit einem anderen Hintergrund, haben wir ja auch überhaupt kein Problem. Ja? Und das haben viele, die evangelische Religion unterrichten oder auch katholische Religion. Man soll da nicht so naiv glauben, dass die jetzt alle reingehen und nur sagen, was der Papst sagt oder so. Das ist nicht so, ja, das weiß ich auch. Wo sich das trifft, ist es ja auch nicht das Problem. Wo es sich nicht mehr trifft, da haben wir das Problem.
Da hinten genau. War ein Herr.
Ich habe jetzt die Frage aufgrund des angestrengten Zuhörens fast vergessen. Es ist so, also jetzt runtergebrochen von diesen hohen philosophischen Ausflügen, auch in den schulischen Alltag. Ich meine, aus Ihrem Vortrag herausgehört zu haben, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn Religionslehrer Ethik unterrichten. Und diese Auseinandersetzung, die passiert ja in Wahrheit. Manche, also ich verfolge das ja interessiert, ich vermisse allerdings ein bisschen eine breitere oder wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Frage. Manche haben hier großes Bauchweh, die meinen, dass wenn Religionslehrer Ethik unterrichten würden, dass eben eine gewisse Gefahr einer Instrumentalisierung oder was auch immer es gäbe und dass es gerade ein Zeichen von Ethik oder Moral wäre, wenn Religionslehrer nicht den Ethikunterricht leiten würden. angeblich, aber ich weiß es nicht, ob es hier Zahlen gibt oder so, ist es zunehmend oder überwiegend sogar so, dass Religionslehrer den Ethikunterricht halten, obwohl das eher so als Alternative gesehen wird oder gesehen werden sollte. Mein persönlicher Ansatz ist ja, warum gibt es nicht Religionsunterricht, Ethikunterricht und weder noch? Ist es unmoralisch zu sagen, weder noch müsste eigentlich auch fair, gerecht und stimmig sein? Ja.
Also ich bin in die Ethikunterrichtsdiskussion schon sehr lange eingebunden, weil ich schon im Jahr 2000 einen Lehrplan für die Universität mitentworfen habe, für die Ethiklehrerinnenausbildung, die ja nach wie vor nicht an den Universitäten stattfindet. Ja, ich weiß, es gibt ganz große Vorbehalte dagegen, dass auch Religionslehrer und Lehrerinnen Ethik unterrichten dürfen. Einerseits aus pragmatischen Gründen, dass man sagt, wenn das an derselben Schule passiert, die melden sich vom Religionsunterricht ab und haben dann dieselbe Lehrperson in Ethik. Ja, das sehe ich ein. Ich glaube schon, dass es bei manchen problematisch sein kann, nämlich bei jenen, die eben nicht unterscheiden können zwischen ihrem religiösen Zugang und dem, was sozusagen in Ethik dann an gemeinsame Ethik und Ethikerfahrung und Ethikverständigung stattfinden soll. Da ist es problematisch. Ich glaube aber nicht, dass alle Religionslehrer und Religionslehrerinnen diesen Unterschied nicht machen können. Weil diesen Unterschied muss ich auch machen können, wenn ich Ethik unterrichte mit meinen sonstigen persönlichen Überzeugungen, ja, die ich eben auch nicht alle aufdrängen darf. Und bei einer Diskussion vor ein paar Wochen in Salzburg, wo es genau darum ging, Ethik und oder Religionsunterricht oder gar nichts, war oft das Herz gesagt, na, sie sind naiv, man erzieht immer und man wird das immer weiter vermitteln. Ja, aber das Problem habe ich für alle. Ja, also man muss so weit sein, da Unterscheidungen treffen zu können. Und wenn man das kann, dann kann von mir das auch jemand, der eine religiöse Überzeugung hat, das unterrichten. Und wenn er die Unterscheidung nicht treffen kann, dann gibt es genauso Probleme, wenn er kein religiöses Selbstverständnis hat. Ja? So weit muss ich schon sein und ich traue das grundsätzlich allen zu. Politisch hat es natürlich schon auch einen Hintergrund, weil es schon so ist, eben, dass es sehr wohl Bestrebungen gibt von so manchen Kirchen im Ethikunterricht viel mitreden zu können. Ja, das kommt weniger direkt von den Lehrerinnen und den Lehrern, sondern von Verantwortlichen der Kirchen, von manchen Verantwortlichen sagen, dass die da mehr Einfluss haben sollen. Und da denke ich schon auch, dass man politisch nicht naiv sein soll. Ja, da ist eben dann so die Frage, wie weit können sich dann auch die Lehrer und Lehrerinnen dagegen wehren und tun sie das. Ja, ich denke, viele können das. Manche befürchten, dass wenn also es gab sogar die Interpretation, die werden jetzt, die Religionslehrer und Lehrerinnen, dann wird jetzt gesagt, sie sollen Ethiklehrerinnen und Lehrer werden, damit sie dort sozusagen verdeckt sozusagen ihr ursprüngliches Anliegen durchbringen können und so. Das sind Verschwörungstheorien. Also mit dem kommen wir auch nicht weiter. Dass manche das gerne so hätten, ja, und gerade so diese jüngste Initiative für den Ethikunterricht, die da vom evangelischen Bischof Bünker und dem Leiter der katholischen pädagogischen Hochschule, wie heißt, in Krems und einem Philosophen Kampitz aus Wien kam. Die Argumentation, als ich das so gelesen habe, und dachte, das glaube ich tut dem Ethikunterricht, dem Anliegen wahrscheinlich politisch gesehen nicht so gut, weil gerade das Misstrauen, das viele dagegen haben, gerade das geschürt wurde, von mancher Wortmeldung.
Ist ja interessant, dass der Ethikunterricht immer auch sehr getrennt von der muslimischen Glaubensgemeinschaft gesehen wird. Wahrscheinlich würde eine überwiegende Anzahl der Österreicher sagen, na, also bevor ein Muslim einen Ethikunterricht macht, das ginge ja nicht. Also ich gebe jetzt einmal so diese Volksmeinung wieder. Mhm. In diesem Zusammenhang ist das, glaube ich, noch gar nicht besprochen worden.
Mein Punkt, warum ich für einen Ethikunterricht bin, nicht weil ich denke, wir brauchen jetzt Ersatz für Religion, das ist ja auch für viele der Grund, entweder inhaltlich oder zu sagen, dass es keine Freistunde gibt, das ist das ganz Banale, aber es gibt auch sozusagen inhaltlich bessere Weise zu sagen, was jetzt sozusagen an Ethikausbildung im Religionsunterricht lief und teilweise gut lief, das muss woanders Platz haben, wenn es nicht mehr im Religionsunterricht stattfindet. Mein Argument ist, dass ich denke, in der Schule trifft sich sozusagen die junge Gesellschaft noch. Und ich glaube, dass sich eben eine Gesellschaft über gemeinsame Anliegen verständigen muss. Und ich finde das sinnvoll, an einem Ort zu tun, wo sie sich noch treffen. Später treffen sie sich vielleicht gar nicht mehr. Ja? Und das ist der Ort, wo ich hoffe, dass so eine Verständigung stattfinden kann. Deshalb bin ich für einen Ethikunterricht. Ja. Bitte.
Okay. Ich hätte zwei Anmerkungen und zwei Fragen. Also die erste Anmerkung ist, dass auch in Linz Oberschulklassen gibt mit drei Kindern im Religionsunterricht. Also es wirkt auch schon sehr ab. Die zweite Anmerkung ist, also ich bin Buddhist ohne Bekenntnis und habe einmal da einen super Spruch gehört von einem Buddhisten, der heißt, nur verwirrte Menschen brauchen Religion. Denn wenn jemand gut handelt, ist das jetzt nicht gut in einem religiösen Sinn, wie christlich oder islamisch gut, sondern generell gut. Und jetzt die zwei Fragen. Also, aber dennoch bleibt eigentlich immer die Frage nach dem höheren Sinn bestehen, nach dem Sinn des Lebens. Und im Wiener Kreis habe ich ein bisschen vermisst in Ihrem Vortrag.
Ach, ja. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, ich denke, viele Menschen stellen sich diese Frage. Dürfen sie sich diese Frage stellen und dürfen sich diese Frage beantworten? Ja, ich mag nur nicht, wenn allen unterstellt wird, dass sie sich diese Frage stellen müssen. Also automatisch davon auszugehen, zu sagen, das ist eine der zentralsten Menschheitsfragen im Sinne für jeden Menschen, nicht, dass die immer wieder aufkommt, da fühle ich mich vereinnahmt. Ja, aber deshalb sage ich, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Religionen, wenn Leute dort sozusagen diese Frage für sich beantworten, habe ich nichts dagegen, solange wir trotzdem sozusagen einen Modus vivendi finden, miteinander zu leben. Ja. Aber ich denke, das ist so dieses Toleranzverständnis, das wir haben ja in unserer Kultur, und solange das funktioniert, sozusagen ist das kein Problem. Wiener Kreis und Ethik. Ja. Ja, natürlich weites Feld, aber der eine Punkt ist sozusagen, dass das, was im Wiener Kreis an Moralphilosophie jetzt betrieben wurde oder eben auch nicht betrieben wurde, ein Hintergrundverständnis eines aufgeklärten Humanismus hatte. Die waren klar sozusagen eben, haben sich dem verpflichtet gefühlt, sie nannten das einen wissenschaftlichen Humanismus, weil sie zusätzlich sozusagen zum Humanismus, dass das Leben der Menschen verbessert werden sollte, auch noch die These vertraten, dass die Wissenschaft ein ganz wichtiges Hilfsmittel dazu sein kann. Und insofern auch sozusagen diese Antimetaphysik, die sehr wohl zu finden ist bei Ihnen, sozusagen, es ist besser, wissenschaftlich zu forschen, wie es Menschen besser gehen kann, als dass ich mich immer auf irgendwelche Sachen ja, berufe, die auch die wissenschaftliche Entwicklung lange gehemmt haben. Ja? Dann, es hat auch ihre Antimetaphysik einen praktischen Hintergrund. Insofern waren die jetzt nicht amoralisch, ethisch oder ganz schlimme Menschen und so, und die haben gesagt, ach, macht was ihr wollt, das ist uns alles egal, sondern sie hatten dieses Selbstverständnis. Das ist eben das eine. Und der andere Punkt ist, wenn man sagt, die haben eben sozusagen jetzt keine Moralphilosophie betrieben, dann stimmt das eben auch nicht. Sogar Moritz Schlick hat das betrieben. Das erste Buch, das er veröffentlicht hat, war ein moralisches Buch. Und es hieß Der Sinn des Lebens. Das hat er 1908 veröffentlicht. Nicht ganz so wissenschaftlich, es liest sich ein bisschen eigenartig, weil es einfach sozusagen sehr noch im 19. Jahrhundert behaftet ist, aber als ich auf das stieß und das gelesen habe, es ist ja nicht so öffentlich aufgelegt, also man muss es schon finden und suchen, ist es natürlich dann schon so, wenn man so dieses Stereotyp des Wiener Kreises vermittelt bekommen hat, ja, und dann liest man das und dann denkt man sich immer, was? Das hat der geschrieben? Nein. Wirklich? Gibt's das? Und es ist eben auch so, dass er seine ersten Vorlesungen hat er auch über Ethik gehalten. Er war Professor für Ethik und Naturwissenschaften an seiner ersten Stelle. Er hat immer Ethiklehrveranstaltungen gehalten. Er hat später dann, vielleicht beeinflusst durch die politischen Entwicklungen natürlich auch, noch eine Vorlesung gehalten zu Natur und Kultur, wo eine Wirtschaft angewandte Ethik drinnen ist. Ja, so im Allgemeinen, also das waren ganz praktische Fragen. Ja, er spricht von angewandter Ethik. Die waren da dabei. Ich finde nicht, dass er alles ganz gut gemacht hat. Ja, und das heißt immer, dass in den Sitzungen eben nicht so viel um Moral und Ethik diskutiert wurde. Und eine meiner Thesen ist auch, es hätte Ihre Moralphilosophien vielleicht ganz gut getan, wenn Sie sich auch darüber ein bisschen mehr unterhalten hätten. Ja, also das mag schon sein, aber es ist sowohl die Moralphilosophie da, eben mit dem wissenschaftlichen Humanismus als Hintergrund, als auch sehr wohl für das Selbstverständnis, auch was Sie an Wissenschaftsphilosophie gemacht haben, genau dieses ethische gemeinsame Grundinteresse. Und eine meiner Vermutungen, das kann ich nicht belegen, also, aber ist auch sozusagen, Sie haben sich deshalb so wenig darüber unterhalten, über dieses Grundverständnis, weil es klar war. Das hat Sie ohnehin als Gruppe verbunden. Darüber mussten Sie nicht viel reden. Ja, oder Viktor Kraft, dem auch einer, der im Wiener Kreis war, hat moralphilosophische Bücher geschrieben. Ja, es ist nicht so, dass Sie sich nicht damit befasst haben. Und eben zusätzlich dann hatten Sie auch ein ethisch-moralisches Bindeglied, dieser wissenschaftliche Humanismus. Der auch später dann bei Herbert Feigl, der ist in die USA ausgewandert, der hat dann auch einige Artikel noch dazu geschrieben, auch im Verhältnis zu Religion und Ethik, wie sich das verhält und wie man Moral begründen könnte, einen wissenschaftlichen Humanismus mit einem nicht-religiösen Hintergrund.
Kann man da an dieser Stelle darauf verweisen, dass Sie Bücher, haben Sie Bücher mitgenommen? Kann man da kurze Werbeeinschaltung machen?
Mitgenommen habe ich nicht, weil ich war jetzt 2 Tage Lehrveranstaltung in Wien, ich konnte schon so nicht mehr alles tragen.
Dann mache ich einfach so eine Werbeeinschaltung. Ja, die jüngste Publikation, glaube ich, wird
das Thema erschöpfender behandeln. Das, was es jetzt gibt, ist ein Sammelband im Springer Verlag, wo eben verschiedene Moralphilosophien und dieser wissenschaftliche Humanismus von verschiedenen Kollegen und auch von mir behandelt wird. Das ist ein kleines Büchlein, der Springer Verlag, erschienen in diesem Jahr. Ja, und hoffentlich bald gibt es dann sozusagen das große Werk, das nur ich
geschrieben habe.
Das Opus Magnum.
Da hinten war der Titel. Genau, danke.
Der Titel, von dem er schon erschienen ist, ist Logische Empirismus, Moral und Recht, eine Neubewertung. Nein, Werte und Moral, Empirismus, Werte und Moral, eine Neubewertung.
Ich hätte sogar ausgedruckt.
Bändchen im Springer Verlag.
Eine Neubewertung.
Genau. Eine Neubewertung.
Da hinten war nur eine Frage. Und darf ich dann bitten, angesichts der Zeit, vielleicht die letzten 3 Fragen?
Eigentlich keine Frage, sondern
eine Entschuldigung, Moment noch.
Mein Name ist Matissa Hudet, ich bin Christin, nicht immer einverstanden mit der Amtskirche, möchte aber doch noch was sagen zu den Bemerkungen dieses Herrn, der das Christentum oder die Kirche irgendwie ein bisschen lächerlich hinstellt. Ich habe vor 15 Jahren ein Seminar organisiert vom Colonel Nimrod McNair, der seines Zeichens Sonderberater von Ronald Reagan war und ein Institut für absolute Ethik gegründet hat. Ja? Und für ihn war eigentlich Ethik und Religion kompatibel. Das Erste, was er erzählt hat, war, dass er in Indien, also dass zum Beispiel in Indien die Verbrennung der Witwen abgeschafft wurde oder das Verständnis in der Bevölkerung geweckt wurde, dass das nicht richtig ist, dass das Mord ist, kam erst auf, als die 10 Gebote dort durch einen Engländer bekannt gemacht wurden. Meine Frage an Sie, wenn Sie sagen, dass Ethik etwas Selbstständiges ist, ich glaube nämlich, dass auch Ethik, ich habe zwar jetzt aufgezeigt, wie Sie gesagt haben, ist Ethik alleine, kann das alleine bestehen, aber ich glaube schon, dass die Urwurzeln des Wissens über was gut und schlecht ist schon zurückführen auf religiöse Hintergründe. Und ich möchte Sie jetzt fragen, bei den vielen Millionen Indern, die es gibt, ja, warum gab es da niemanden, der ethisch gestanden ist und gesagt hat, hallo, das ist nicht richtig, diese jungen Frauen zu verbrennen? Das ist meine Frage. Und einen Punkt noch, vielleicht, weil ich es jetzt so schön sagen darf. Es gibt einen Satz auch noch, der mich auch sehr stört und ich glaube, wo sich aber viele Leute orientieren, der vor, weiß nicht wie vielen Jahren gesagt wurde, Religion ist Ethik fürs Volk. Ich möchte darauf plädieren, nicht sehr nach außen zu gehen, ja, sondern ich möchte dazu plädieren, auch einmal ins eigene Herz zu schauen und einmal was zu hinterfragen und einmal zu fühlen, nicht nur zu denken, sondern zu fühlen. Das ist mein Einwand.
kurz zur Frage, warum hat von diesen vielen Millionen Indern nie jemand was dagegen gesagt? Würde ich sagen, ich würde nie behaupten, dass von diesen vielen Millionen Indern nie etwas jemand dagegen gesagt hat. Das würde ich mal, ich kann es nicht belegen, weil ich nicht weiß, wer es gesagt hat, aber das würde ich mal grundsätzlich in Frage stellen. Und es gibt also so diese Feststellung, dass es diese goldene Regel, ja, das ist sozusagen eine Gegenseitigkeit, Aussage ja ist und auch sich Gutes zu tun, gegenseitig Gutes zu tun, dass die in vielen Religionen zu finden ist, das ist so. Finn und Armstrong sagt nur auch dann, wenn die in jedem, also in so vielen Religionen zu finden ist, heißt ja nicht, dass es was spezifisches Religiöses sein muss, sondern dass es eben eine allgemeine Menschheitserfahrung ist und die eben auch in den Religionen Eingang gefunden hat. Und für viele gibt es diesen Zusammenhang. Die Frage ist dann eben, also persönlich und ihrem Leben und auch für zusätzliche Bereiche, die ja eine liberale Gesellschaft freistellt. Es gibt ja viele Bereiche, die freigestellt sind, ja, wo die Regel nur lautet, du darfst selbst entscheiden. Ja. Für diese Bereiche, da hat für viele Religionen dann auch sozusagen ihren ganz wichtigen Platz noch. Ich bin keine, die Religion grundsätzlich als lächerlich sieht. Überhaupt nicht. Und eine Religion wie die katholische Religion in vielerlei Interpretationen, in ja, Zweites Vatikanum und im Verständnis von vielen liberalen Linkskatholiken oder wie immer sie sich bezeichnen würden, kann natürlich sehr gut damit umgehen. Ja? Weil eben in vielen Religionen durchaus möglich ist, etwas unterschiedlich zu interpretieren und das geschichtlich ja auch passiert ist. Ja? Die haben kein Problem damit, weil sie eben sagen, das jetzt anders verstehen und dann eben die andere Interpretation war zeitgebunden. Darum ist es nicht so, dass man gegen grundsätzlich da sozusagen auf Feindschaft und gegen und was ich als gehen muss, sondern das ist dann auch eine Frage dessen, welches Selbstverständnis diese Religion hat und welche Interpretationstradition ich da anhänge und ob ich eben sehr fundamentalistisches Verständnis habe oder eben keines. Ja, da stehen auch nicht alle Religionen und alle religiösen Überzeugungen im selben Verhältnis zur Ethik. Hallo. Ich kenne dieses Institut nicht, aber so wie Sie geschildert haben, sozusagen ist nicht einfach so, sagen, Ethik braucht Religion, sondern die richtige Ethik braucht das Christentum, oder?
Ich würde sagen, warum soll das eine das andere ausschließen?
Nein, es ist ja kein.
Eben.
Nein, es ist auch kein Ausschluss. Es heißt nicht, dass das nie etwas miteinander zu tun haben kann. Die Frage ist, muss jede Ethik etwas damit zu tun haben? Das ist die Frage. Nicht, dass das in keinem Verständnis was oder jetzt persönlich nichts miteinander zu tun haben kann. Das ist es. Die Frage ist nur, brauchen es alle und brauchen wir es, wenn wir eine gemeinsame Ethik haben wollen, brauchen wir dann die Religion?
Bitte, hier noch eine. Die vorletzte Frage heute.
Für mich ist jetzt vieles durcheinander gelaufen. Also ich deklariere mich auch als Religionslehrer, der seine Arbeit so versteht, dass es mir darum geht, den Schülern, den Jugendlichen Orientierungsrahmen zu geben. Es ist mir ein paar Dinge aufgefallen. Das eine zur Frage, grundsätzlich braucht die Ethik Religion. Ich würde sagen, natürlich braucht sie es nicht, denn es gibt eben, wie Sie ja selber gerade gesagt haben, die verschiedensten Ansätze. Das Problem ist, dass mir jetzt aufgefallen ist, jeder von uns entwickelt seine eigenen ethischen Vorstellungen. Wie wir das zusammenbringen, Sie haben gesagt, da muss es eben diesen gesellschaftlichen Dialog geben. Dem stimme ich also ganz zu. Mein Problem ist eben, wir brauchen diese Orientierungsrahmen. Das ist für mich wichtig. Und die Religionsunterrichte oder die Religionen bieten das den Menschen an, wie auch nicht religiöse Strömungen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von Ihnen höre, ja, Religionsunterricht in der Volksschule, das sind Märchen und man sollte auf die Wirklichkeit gehen, dann müsste ich genauso gut sagen, also wenn ich jetzt höre, gerade in Linz wird den gerade aufgeführt, irgendwo im Theater von Janosch, oh wie schön ist Panama, da müsste ich ein Jugendverbot aussprechen, weil auch da werden ja den Kindern, den Jugendlichen Bilder, Geschichten angeboten, wobei natürlich die Kinder sehr klar unterscheiden, das ist jetzt sozusagen die Realität, so wie ich sie erlebe, wenn ich zu Hause bin, und das sind Bilder, das sind Geschichten, das sind Deutungsmuster, die mir helfen. Und das ist eigentlich das, was zum Beispiel auch Religion bringt. Also ich habe irgendwie den Eindruck, es ist hier ein sehr, sehr negatives Bild von Religion in vielen Köpfen, als wäre Religion ausschließlich den Leuten wird irgendwelche Moral aufgedrückt. Und das kann und darf es nicht sein. Ich kenne natürlich auch die ganzen Geschichten, ich beschäftige mich sehr viel mit Kirchengeschichte, ich weiß um die Entwicklungen, ich weiß, dass der Zeitgeist in den Religionen, um das aufzugreifen, zu anderen Zeiten völlig anders war, wie auch im Ethischen, das haben wir ja auch gehört. Also auch die ethischen Vorstellungen, das, was als ethisch gut gesehen worden ist, ist eben zu den verschiedensten Zeiten ganz verschieden.
Zum Teil ist in der Kirche auch unethisch gehandelt worden von oben.
Das ist auch richtig, aber es hat ja auch nicht die ethische Norm jemals gegeben. Sondern ich verstehe auch zum Beispiel, wenn ich jetzt aus christlicher Sicht das sage, die biblischen, in der Bibel selber haben wir sehr stark diese, wir haben einerseits Gebote, die sehr alt sind, die damals Menschen geholfen haben. Wir haben genau dieselben Gebote dann in Frage gestellt. Sie haben am Anfang mal auf die Bergpredigt hingewiesen, da wird das genauso gemacht, weil eben bewusst den Menschen angeboten wird, ihr sollt selber darüber nachdenken, selber eure Vorstellungen auch entwickeln. Das möchte ich jetzt nur dazu sagen.
Ja, vielleicht gehen wir gleich weiter zur letzten Frage heute. Wir nähern uns rasend dem offiziellen Ende der Veranstaltung.
Ja, nur ganz kurz, eben zum Vorredner, vielleicht ganz kurz, was mich stört an Religion, sind eigentlich diese Dogmen, die dort vorhanden sind. Also mich stört es, dass dort Dinge vorhanden sind, die unhinterfragt irgendwie wahrgenommen werden und die quasi als oberste Religion quasi angesehen werden. Also es wird nicht hinterfragt, dass es dort einen Gott gibt, diese und ähnliche Dinge. Es gibt unhinterfragte Dinge und das lehne ich prinzipiell ab, weil ich, auch wenn ich Standpunkte habe, natürlich immer wieder Positionen vertrete, aber die immer wieder hinterfragen muss. Die Religion tut das nicht. Das ist also prinzipiell einmal, das lehne ich an der Religion ab. Und das Zweite, was ich noch zur Schule sagen möchte, was mich stört bei dieser Ethik-Religion-Diskussion ist, ich denke, wir brauchen eine ethischere Schule unter Anführungszeichen. Also wir müssen beginnen, aufhören zu denken, es gibt Ethik, es gibt Religion, dann gibt es Mathematik, dann gibt es das und das Fach, sondern ich glaube, Kinder werden nur befähigt, in unserer Welt zu bestehen, wenn sie die Zusammenhänge erkennen. Und ethische Werte müssen quasi in der Schule vermittelt werden, aber nicht in einem Fach, sondern generell. Also auch diese Selbstbestimmung der Kinder, diese Dinge müssten viel mehr gefördert werden. Und der Bedarf ist eben auch dieser Auflösung dieser Fächer, für dieses Fächerdruckmaß quasi.
Matthias, Diskussion habe ich.
Ich möchte nur ganz kurz anschließen an meinen Vorredner. Bin ganz seiner Meinung, möchte sogar noch ein Stück weitergehen, also ein Religionsunterricht hat in der Schule nichts verloren, genauso wie religiöse Symbole. Hier, das Religion halte ich für Privatsache, dort soll es auch bleiben. Und meine Frage an Sie, glauben Sie auch, dass aus heutiger Sicht der Ethikdebatte heraus das Konkordat neu verhandelt werden muss, damit wir endlich wieder auf eine Stufe kommen zur Religion und zu den einzelnen Religionen, wie es sich in einem aufgeklärten Staat gehört? Danke sehr.
Darf ich dann diese Fragen als Konvolut Ihnen übergeben, mit der Bitte dann den Fragen auch noch ein Abschlussstatement Ihrerseits, wenn Sie so wollen?
Nein, die letzte Frage geht über meine Kompetenz als Ethikerin natürlich hinaus. Das hat damit zu tun, sozusagen mit meinem politischen Selbstverständnis. Das heißt, was ich jetzt sage, hat nichts mit wissenschaftlich oder irgendwas zu tun. Neu verhandelt, ja, ich glaube, dass man die ganze Diskussion natürlich, wenn man die in Österreich führt, auch nicht abstrakt über irgendwelche Religionen spricht. Das können wir nicht, weil eben in Österreich eine bestimmte Religion, eine bestimmte Konfession eben politisch mehr Einfluss hatte als andere. Und darin stecken wir noch immer. Das kann man nicht wegdiskutieren und da brauchen wir nicht allgemein reden, sondern wir wissen, dass wir über die römisch-katholische Kirche sprechen. Ja? Und über den Einfluss in der Schule, da sprechen wir auch zunächst mal über den Einfluss der römisch-katholischen Kirche. Das löst sich ein bisschen auf, aber das ist natürlich der Hintergrund. Ja? Und wie gesagt, es ist eine politische Diskussion, ob eben Religionsunterricht in einem ja, säkularen Staat, was nicht heißt, dass niemand religiös ist, sondern dass es eine Trennung gibt zwischen Staat und Kirche, sowas in die Schule gehört. Bei allem, was Orientierung bieten kann und sozusagen, aber ist noch eine zweite Frage, muss das an der Schule stattfinden. Ich wäre für eine Trennung. Aber ich sage das ist jetzt nicht als Ethikerin und denke zusammen, das ist mein Demokratieverständnis und meine persönliche politische Haltung. Und die sage ich auch. Ja, das ist das eine. Das andere ist eben so, dass ich keine bin, die eben dann glaubt, ich kenne sozusagen die katholische, ja, die liberale Strömung gut genug, dass ich eben nicht glaube, dass die da alle indoktrinieren und was ich so sagen. Das ist überhaupt nicht mein Bild, ja. Die machen viele gute Sachen und ich weiß auch, dass viele froh sind, dass sie jetzt dann Ethik unterrichten können und nicht mehr offiziell Religion unterrichten müssen. Ja? Die sind persönlich erleichtert, weil die wollten sozusagen immer Ethiklehrer werden und es gab nur die Möglichkeit, das im Rahmen von Religion zu tun. Ja? Oder vor allem sozusagen. Und die freuen sich jetzt auch, sozusagen, da freier unterrichten zu können. Die Schule insgesamt sozusagen, ob es nicht gut wäre, wenn wir gar keinen Ethikunterricht bräuchten, weil die Schule insgesamt sozusagen so konzipiert ist und läuft, ja, wäre schön. Aber ich glaube auch, dass es immer noch gut ist, wenn es einfach gibt, wo man sich sozusagen dem noch gezielter stellen kann. Ja? Ich hatte einen Englischprofessor am Gymnasium, der nicht sehr demokratisch agiert hat. Und wir sollten einen Aufsatz schreiben über Demokratie. Und ich habe dann über die Pseudodemokratie geschrieben. Ich habe befürchtet, dass ich jetzt eine ganz schlechte Note bekomme, war dann gar nicht so. Aber weil ich eben das total pseudodemokratisch fand, was da gelaufen ist. Ja? Also ich werde dann nicht zur Demokratin erzogen in der Schule, weil bei allem, was wichtig ist, habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ja? Ich glaube, ganz unwichtige Sachen darf ich entscheiden, aber das andere eben nicht. Ja, natürlich läuft da vieles falsch in der Schule nach wie vor.
Aber dürfen wir Aufsätze schreiben?
Das ja, und ich durfte sogar meine Meinung äußern. Ja, genau. Also. Aber ja, es wäre schön, wenn sich da vieles ändern würde aus meiner Sicht sozusagen, wie ich die Welt und auch die österreichische Gesellschaft gerne hätte. Nichtsdestoweniger wäre ich eben schon auch für den Ethikunterricht, weil eben wie andere Sachen auch ist es gut, wenn es noch gezielt sozusagen einen Raum gibt, wo man sich auf das konzentrieren kann. Und da denke ich noch genügend Sinnvolles passieren könnte in so einem Fach. Aber man kann es natürlich diskutieren.
Ja. Dass noch genügend Sinnvolles passieren könnte, ich glaube, das ist ein optimales Schlusswort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Anne Sigitz-Leitner für Ihren Vortrag und Ihr Hiersein. Danke. Ganz ähnlich wie beim Gottesdienst möchte ich Sie noch segnen. Nein, über die kommenden Messen, nein, Veranstaltungen. Ganz kurz, kommenden Montag, wie sehen Hunde und Wölfe ihre Welt hier im Kepler-Salon? Ganz ein anderes Thema, die Ethik der Hunde, vielleicht kann man das dann mitnehmen. Vortragende,
wenn Sie schon da gewesen wären, hätten Sie mitdiskutieren können.
Das wäre mir sehr interessant gewesen. Es ist zu Gast die Vortragende Friederike Range, Biologin, Wolfsforscherin, Gründerin des Clever Dog Lab. Gleich einen Tag später am Dienstag, ebenfalls um 19.30 Uhr, Gastveranstaltung Linz verändert, Stichwort Vielfalt, wie designen wir unsere Zukunft? Vortragende Gerfried Stocker, Michael Chamier. Anschließend lade ich Sie noch ein, sich an Kaffee und Butterbrot gütlich zu tun, der Kaffee von den Freunden des Kepler-Salons, bei denen Sie selbst Mitglied werden können und den Kepler-Salon unterstützen können. All meine Anmeldeformulare liegen auf. Und jetzt danke ich Ihnen.
Danke.